Fenster auf.
Frische Gedanken in die Schule.
Der Podcast von Care für Schulen.
Herzlich willkommen zur 5. Folge des Podcasts Fenster auf, frische Gedanken in die Schule. Der Podcast der KIWI-Projekte von Care für Lehrkräfte. Mein Name ist Lisa Brinkmann.
Und ich bin Vincent Müller. Und bei uns ist heute Dr. Till Wörfel. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mercator-Institut in der Abteilung Sprache und Bildungssystem. Till, schön, dass du heute bei uns bist.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Du beschäftigst dich sehr intensiv mit Sprache bzw. Mehrsprachigkeit. Und ich glaube, wir wissen alle erstmal, Mehrsprachigkeit bedeutet, dass man mehrere Sprachen spricht, so ganz allgemein. Aber kannst du uns den Begriff Mehrsprachigkeit und auch Sprachvielfalt vielleicht mal so ein bisschen im Bildungskontext erklären?
Ja, unter dem Begriff Mehrsprachigkeit wird erstmal sozusagen alles gefasst, was, wie du eben schon gesagt hast, damit zu tun hat, dass ich mehr als eine Sprache sprechen kann. Da gibt es aber in der Wissenschaft so ganz unterschiedliche Definitionen. Ich halte es da eher mit einer relativ breiten, so wie es auch die Europäische Kommission beschreibt, nämlich, dass eine Person mehrsprachig ist, die in der Lage ist, in mehreren Sprachen zu kommunizieren. Also ich lege da eher den Fokus darauf, auf die Kommunikationskompetenz und nicht etwa darauf, ob ich 100% korrekt in einer Sprache sprechen kann. Und dann haben wir aber mit Blick auf die Mehrsprachigkeit ja so verschiedene Typen. Das hat damit zu tun, wie ich eine Sprache lerne. Also da unterscheiden wir den ungesteuerten Erwerb einer oder mehrerer Sprachen beziehungsweise den gesteuerten Erwerb. Und der ungesteuerte Erwerb passiert in der Regel natürlich, also im Rahmen der Familie, weil eben in der Familie eine oder mehrere Sprachen gesprochen werden. Und der ungesteuerte Erwerb resultiert dann aber ganz häufig eben darin, dass Kinder schon in einem frühen Alter mit mehreren Sprachen innerhalb der Familie aufwachsen. Oder eben zum Beispiel, wenn sie dann mit einer gemeinsamen Familiensprache aufwachsen, wenn sie dann in den Kindergarten kommen und dort das Deutsche gesprochen wird, dann eben das Deutsche sukzessiv erwerben. Und dann werden sie durch dieses sprachliche Angebot mehrsprachig. Und der gesteuerte Erwerb ist der, den ich zum Beispiel kenne, weil ich bin nämlich einsprachig aufgewachsen und habe erst in der 5. Klasse Englisch als Fremdsprache gelernt oder begonnen zu lernen. Und das ist also der gesteuerte Erwerb, der in einer Institution durch Unterricht erfolgt. Genau. Aber wir können dann im unterm Strich sagen, dass alle Personen spätestens, wenn sie ihre erste Fremdsprache lernen, mehrsprachig werden.
Mhm. Aber wir sind alle mehrsprachig.
Genau, wir sind alle mehrsprachig. Es sei denn, es gibt noch Personen, die vielleicht so jung sind, dass sie wirklich erst eine Sprache gerade lernen und eben einsprachig aufwachsen. Und diese unterschiedlichen Zugänge zur Mehrsprachigkeit bedeuten dann natürlich auch eine Sprachvielfalt, die wir zum Beispiel dann in einer Klasse vorfinden.
Mhm. Wir werden heute noch ganz viel über diese Vielfalt sprechen und was es damit so auf sich hat und wie das so auf unser Bildungssystem vielleicht auch einwirkt. Vorneweg vielleicht jetzt nochmal die Frage, im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit hört man häufiger diesen Begriff Bildungsgerechtigkeit. Hängt das irgendwie miteinander zusammen? Wo siehst du da den Zusammenhang?
In Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit hat das eher etwas mit Bildungsungerechtigkeit zu tun. So ist zumindest meine Beobachtung. Denn, wie ich eben gesagt habe, bringen Kinder eben verschiedene Sprachen mit, die sie innerhalb der Familie ungesteuert gelernt haben. Und das sind überwiegend nicht die Sprachen, die in der Schule als Fremdsprachen angeboten werden. Das sind also Sprachen, die keinen rechtlichen Minderheitenstatus besitzen in Deutschland. Zum Beispiel ganz, also die klassischen Sprachen, die am häufigsten gesprochen werden, neben dem Deutschen, Arabisch, Türkisch, Russisch. Und ganz viele andere weiteren Sprachen, die auch als Migrantensprachen bezeichnet werden oder als Heritage-Sprachen, Familiensprachen, sind verschiedene Begrifflichkeiten, die man dafür findet. Und warum hat das etwas mit Ungerechtigkeit zu tun? Denn das Bildungssystem ja, unterscheidet sozusagen in legitime und illegitime Sprachen. Zumindest bezeichnet das die Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Gogulin so. Legitime Sprachen sind im Endeffekt die, die Teil des öffentlichen Bildungssystems sind, also Englisch, Französisch. Die gelten häufig ja als Marktwert erhöhend. Und dann haben wir die illegitimen Sprachen, die eben keinen rechtlichen Minderheitenstatus besitzen. Und die unterliegen eben dann auch nicht diesen Marktwert erhöhenden Mechanismen. Beziehungsweise haben in unserem Bildungssystem eben häufig dann auch keine Wertschätzung, insofern sie ganz häufig nicht beispielsweise versetzungsrelevant sind. Also haben wir es eher mit Ungerechtigkeit zu tun.
Marktwert erhöhende Mechanismen, damit meinst du quasi, dass die Person, die das dann spricht, also dass Englisch jetzt zum Beispiel eine Business-Sprache ist und dass du dadurch dann irgendwie einen höheren Marktwert hast und dass aber jetzt Türkisch nicht unbedingt so gesehen wird?
Genau, Türkisch oder ganz vielen, eigentlich den meisten in Deutschland gesprochenen Sprachen neben dem Deutschen wird eben das nicht zugeschrieben. Und ja, Business-Sprache oder in der Sprachforschung nennen wir es auch Lingua Franca, also auch solche Sprachen, die als Verkehrssprachen weltweit benutzt werden, dazu zählt natürlich Englisch und Französisch, die haben automatisch dann auch eine andere Wertigkeit zugeschrieben. Und das sehen wir natürlich auch dadurch, dass Englisch als erste oder zweite Fremdsprache eben im deutschen Bildungssystem auch einfach verpflichtend ist. Mhm. Das muss man lernen.
Das haben wir ja auch, glaube ich, alle gelernt. Englisch irgendwie schon in der dritten Klasse war es damals bei mir, ziemlich früh. Das ist dann ja eine legitime Sprache in dem Sinne. Was würdest du sagen, was für eine Rolle spielt Sprachvielfalt generell so im deutschen Schulsystem?
Also Sprachvielfalt spielt mittlerweile eine relativ große Rolle, aber eher aus der Perspektive mit Blick auf sprachliche Heterogenität in der Unterrichtssprache Deutsch. Wir haben jetzt von Sprachvielfalt gesprochen und gesagt, naja, da zählen ja alle Sprachen dazu, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen oder dann im schulischen Kontext auch neben dem Deutschen lernen. Aber wenn es um Sprachvielfalt geht, fokussiert sich vor allem seit den ersten großen Bildungsvergleichsstudien Anfang der 2000er Jahre, fokussiert sich im deutschen Schulsystem die Begegnung der sprachlichen Heterogenität. Also eigentlich rückt das Deutsche in den Fokus und weniger die Sprachen, die die Schülerinnen und Schüler weiterhin sprechen. Und das hat auch damit zu tun, dass irrtümlicherweise, gerade bei der ersten PISA-Studie, viele erinnern sich daran vielleicht noch, also der PISA-Schock, Hintergrund war, dass Schülerinnen und Schüler im deutschen Bildungssystem international vergleichsweise relativ unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Und das hat eben auch dazu geführt, dass, ja, ich sag mal, auch Schuldige gesucht wurden. Und in der öffentlichen oder vor allem in der medialen Darstellung waren das Schülerinnen und Schüler mit einer Zuwanderungsgeschichte. Wir wissen aber aus vielen Sekundärdatenanalysen, aus PISA, aus anderen Bildungsvergleichsstudien wie TIMSS, die nehmen dann eher so mathematische Kompetenzen in den Fokus, aber auch nationalen Bildungsstudien, dass dieser Vorwurf gar nicht haltbar ist. Also wenn wir nämlich, und das können wir ja statistisch machen, wenn wir so Variablen wie sozioökonomischer Hintergrund oder kulturelles Kapital im Elternhaus oder Prestige des Berufs der Eltern, das wird ganz immer in den Bildungsvergleichsstudien immer unterschiedlich operationalisiert, aber wenn wir das statistisch kontrollieren, dann sehen wir, dass das völlig unabhängig davon ist, ob jemand ein- oder mehrsprachig aufwächst, sondern das korreliert einfach hochgradig mit dem familiären Hintergrund, wie auch immer er operationalisiert ist. Nichtsdestotrotz hat das auch erstmal dazu geführt, dass ein sehr starker Fokus auf der Begegnung dieser sprachlichen Heterogenität im Deutschen erfolgt ist. Mhm. Und die Förderung von Mehrsprachigkeit in diesem Zusammenhang eher vernachlässigt wurde.
Wenn du jetzt so darüber sprichst, man merkt, du bist total im Thema drin. Du beschäftigst dich da auch jeden Tag mit, hast da wirklich viel mit zu tun. Warum ist das so ein großes Interesse bei dir? Warum beschäftigst du dich da so viel mit und wo liegt da deine Motivation?
Ja, ich glaube, ich habe mir meine persönlichen Überzeugungen zum Beruf gemacht. Und ja, das hat auch damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ja ein Alman. Ich bin ja autochton Deutscher, also einsprachig aufgewachsen. Vielleicht hatte ich da noch so ein bisschen durch meine Herkunft einen dialektalen Einfluss aus dem Hessischen. Also streng genommen in der Theorie könnte man mich auch als mehrsprachig aufgewachsen bezeichnen. Die sogenannte innere Mehrsprachigkeit, wo es also darum, ist auch eine Definition von Mehrsprachigkeit, wo man dann sozusagen so Dialekte und Varietäten, Unterscheidungen noch berücksichtigt. Aber zurück zu meinen Roots. Ja, ich bin schon in meiner Kindheit, meine besten Freunde haben zu Hause Arabisch gesprochen. Die haben Türkisch gesprochen, die haben Kurdisch gesprochen. Das ist also etwas, was mir schon sehr früh begegnet ist und was ich immer als etwas ganz Natürliches gehalten habe. Und auch alle damit verbundenen kulturellen Unterschiede. Also ich bin ja häufig bei meinen Freunden in Ramadanfeste eingebunden gewesen. Für mich war das völlig normal, dass die 5-mal am Tag gebetet haben. Und das hat jetzt erstmal nichts mit der Sprache zu tun, aber natürlich was mit dem sprachlich-kulturellen Hintergrund, ja, der mir schon in meiner frühen Kindheit begegnet ist. Und gleichzeitig habe ich aber auch so zum Beispiel im schulischen Kontext gemerkt, dass so eine Fähigkeit, in einer anderen Sprache zu sprechen, zwar auf dem Zeugnis stand, das fand ich irgendwie immer so, das stand dann so unter besondere Leistungen oder sowas. Da stand dann, Fatih hat den Herkunftssprachenunterricht Türkisch besucht. Oder Homa und Mohammed haben Arabisch im Rahmen der Koranschule gelernt oder sowas. Ja, das stand da drin. Aber das war völlig irrelevant. Also da gab es dann irgendwie, das war jetzt nicht irgendwie was in dem Notendurchschnitt abgebildet worden wäre oder so, ne? Oder was irgendwie versetzungsrelevant gewesen wäre. Es war gleichsam wie die Bemerkung, die bei mir im Zeugnis stand, Till hat erfolgreich am Angebot des Schulchors teilgenommen. Also ja, das ist mir zum Beispiel einmal aufgefallen, dass das nicht gleich ist wie die Englischnote beispielsweise. Und das Zweite, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auch ja schon früh mitbekommen habe, dass ja bestimmte Sprachen schlechter eingeordnet werden als andere, beziehungsweise dass da eine direkte Diskriminierung erfolgt, beziehungsweise damit auch ein gewisses Unwissen verbunden ist. Ich möchte das mal an einem Beispiel aus meiner Kindheit aufzeigen. Ich bin in einer Straße aufgewachsen, die heißt Eisenstein. Wir müssen jetzt nicht auf die Hintergründe eingehen, aber so, ich sag mal, vorsichtig formuliert, ältere weiße Männer haben in diesem Stadtteil, dieser Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, diese Straße auch als Türkenstein bezeichnet. Und der Hintergrund war, dass mehrere Familien ein Mehrfamilienhaus bezogen hatten. Es war so Anfang der 90er Jahre. Das waren so die ersten Zuwandererinnen und Zuwanderer in dieser Straße. Und die hatten also offensichtlich einen völlig anderen Hintergrund als alle anderen, die in dieser Nachbarschaft lebten. Ich rede jetzt nur von dieser Straße. Die haben aber überhaupt nicht Türkisch gesprochen. Die kamen aus der Türkei, aber die haben alle Kurdisch gesprochen. Und das war so für mich, also ich hatte Freunde, die in diesem Haus lebten, mit denen ich Fußball gespielt habe, regelmäßig. Ich wusste halt, der spricht Kurdisch zu Hause und dass die halt aus der Türkei kommen. Und das war mir, ich habe das gar nicht hinterfragt, sondern in der Türkei spricht man nicht nur Türkisch, sondern Kurdisch. Das ist mir da so schon aufgefallen.
Also du hattest schon in jungen Jahren großes Interesse irgendwie an Sprachen. Mit welchen Projekten setzt du das aktuell um? Also dass deine Motivation, dein Interesse für dieses Thema?
Ja, das Thema Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt, auch gerade im Kontext Türkisch und Deutsch, das habe ich an der Uni Potsdam in meinem Studium intensiv behandelt, später in meiner Doktorarbeit an der LMU München. Und heute beschäftige ich mich ja mit Mehrsprachigkeit überwiegend ja so im Querschnitt in verschiedenen Projekten. Einmal gibt es ein Projekt, das ich aktuell leite. Da geht es darum, wie man digitale Tools für das Schreiben im Unterricht didaktisch nutzen kann, um Texte zu überarbeiten. Da steht das Deutsche im Vordergrund, aber ich bin dann auch hingegangen und habe in einer Teilstudie nochmal alle Schülerinnen und Schüler, die Türkisch als Familiensprache angegeben haben, genommen und sie auf Türkisch digitale Texte schreiben lassen, um also da auch nochmal zu schauen, wie können so Strategien, die man für das Schreiben und Überarbeiten von digitalen Texten im Deutschen gelernt hat, eigentlich aufs Türkische übertragen werden. Dann gibt es noch ein weiteres Projekt, in dem ich arbeite. Da geht es eher um Förderung von Lese- und Schreibkompetenzen in sozial benachteiligten oder in Schulen in sozial benachteiligten Lagen. Das ist im Projekt Schumas, Schule macht stark. Und seit Oktober arbeite ich noch in einem Meta-Vorhaben, das eine Förderrichtlinie begleitet, wo es um sprachliche Bildung in der Einwanderungsgesellschaft geht. Also ja, das Thema Mehrsprachigkeit bewegt mich auch weiterhin und ist in allen meinen Projekten irgendwie vertreten.
Ja, man hört auch wirklich raus, dass das irgendwie so ein wichtiges Thema für dich ist und dass dir das auch Spaß macht, dich damit auseinanderzusetzen und dich damit zu beschäftigen. Du hast ja eben, als wir so ein bisschen thematisch eingestiegen sind, von dieser PISA-Studie erzählt, wo dann angenommen wurde, dass ja mehrsprachig aufzuwachsen Nachteile haben könnte oder dass dadurch vielleicht der Bildungsgrad insgesamt sinken würde. Ist das wirklich ein Mythos? Also ist das so, dass das immer Vorteile bringt, mehrsprachig aufzuwachsen? Oder kann es auch sein, dass dann zum Beispiel passiert, dass man irgendwie beide Sprachen nur so halb kann? Was würdest du sagen? Vorteil, Nachteil, Mehrsprachigkeit?
Aus einer Forschungsperspektive kann ich ja viel dazu berichten, dass wir auf verschiedenen Ebenen Vorteile beim Erlernen weiterer Sprachen, beispielsweise durch diese Mehrsprachigkeit, die Schülerinnen und Schüler mitbringen, beobachten können. Also ja, das hat auf jeden Fall Vorteile. Aber das hat nicht nur für mehrsprachig aufgewachsene Kinder und Jugendliche Vorteile, zum Beispiel beim Erwerb weiterer Sprachen, sondern ja auch einsprachig Aufwachsende, wenn sie dann zweisprachig, mehrsprachig werden durch den Fremdsprachenunterricht, können das auch wieder für den Erwerb, für das Lernen weiterer Fremdsprachen nutzen. Und das hat, ja, es hat sozusagen auch etwas mit dem sogenannten metasprachlichen Bewusstsein zu tun, das dann einfach höher ist, wenn ich weiß, wie Sprachenlernen funktioniert, wenn ich weiß, dass etwas in einer Sprache so funktioniert, aber in der anderen so, dann ist das Wissen, das ich immer auch für den Erwerb weiterer Sprachen zum Beispiel nutzen kann. Also das wäre jetzt mal so ein ganz eindringliches Beispiel. Und dann haben wir natürlich aus der Forschung dann auch bestimmte Ergebnisse, die sind aber, ich möchte da jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen, aber wir finden auch in Experimentalstudien bestimmte Ergebnisse, die dann auf einen Vorteil schließen lassen. Also dass dann Mehrsprachige zum Beispiel in so Sortieraufgaben besser sind als Einsprachige. Dann gibt es auch ganz spannende Forschung, die zeigt, dass bei Mehrsprachigen zum Beispiel sehr viel später so zum Beispiel Alzheimer-Erkrankungen stattfinden. Das ist nicht mein Forschungsgebiet, aber es gibt ganz spannende Forschung in dem Bereich, die also auch auf Vorteile schließen lassen. Und vielleicht nochmal zu diesem, weil du eben gesagt hast, nur halb lernen, das ist ja dieser Mythos der sogenannten doppelten Halbsprachigkeit. Ich würde gerne hier einfach nochmal damit aufräumen. Also das ist wirklich etwas, was sich jetzt seit 50 Jahren irgendwie hält. Und das ist eigentlich ein Begriff, der in den 60er Jahren in Schweden aufgekommen ist und der sich überwiegend auf schriftsprachliche Kompetenzen bezog, also den formellen Sprachgebrauch in der Schule. Es ging also von Anfang an eigentlich um bildungssprachliche Fähigkeiten bei dieser Begrifflichkeit. Und das wurde irgendwie dann in Deutschland auf Sprachprobleme bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern übertragen. Aber grundsätzlich ging es in Deutschland eigentlich von Beginn an nicht um mangelnde sprachliche Kompetenzen durch Mehrsprachigkeit, sondern um die Schulsprache. Also um Fachsprache, die in jedem Fach unterschiedlich ist und die besonders Kinder eben auch aus ihren benachteiligten sozialen Schichten, mit denen die besonders Probleme hatten. Ne? Und das ist völlig egal, ob die jetzt ein- oder mehrsprachig aufgewachsen sind. So, das ist eigentlich so dieser Hintergrund. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sind denn eigentlich sprachliche Kompetenzen in den unterschiedlichen Sprachen, die Schülerinnen und Schüler jetzt so im Bildungsverlauf mitnehmen, dann sind diese Kompetenzen schon mal ganz unterschiedlich ausgeprägt, weil ganz häufig, sie haben sozusagen eine Sprache, die sie überwiegend in der Lebenswelt Familie verwenden und eine Sprache, die sie überwiegend in der Lebenswelt Schule zum Beispiel verwenden. Und entsprechend sind natürlich bestimmte sprachliche Bereiche auch unterschiedlich ausgeprägt, weil Sprachenlernen funktioniert immer gleich. Wenn ich also ein hohes, differenziertes sprachliches Angebot erhalte, dann erlerne ich das auch in der Sprache.
Gibt es denn auch quasi eine Korrelation jetzt zwischen der Anzahl der mehrsprachig aufwachsenden Kinder in einer Klasse, also wenn quasi die Hälfte dieser Kinder auch aus dem Elternhaus eine andere Sprache mitgenommen hat, und dem Sprachangebot, das eine Schule dann für diese Kinder bereithält? Also schaut man da vielleicht auch darauf, dass je mehr Sprachen wir haben, desto mehr Sprachen gefördert werden? Oder wie genau ist das an den Schulen geregelt?
Nein, also das ist genauso, wie ich das vorhin auch schon angedeutet habe. Die Angebote in der Schule, die zielen auf Fremdsprachen. Und das sind die, die im Fremdsprachenkanon eben abgebildet sind. Das sind Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch vielleicht noch. Nee, da gibt es würde ich überhaupt nicht sagen, dass es da, also je mehr Sprachen die Schülerinnen und Schüler mitbringen, desto mehr gibt es auch in der Schule. Letztendlich sind Angebote wie zum Beispiel der herkunftssprachliche Unterricht immer auch davon abhängig, wie viele Eltern melden Bedarfe an. Also es ist nicht die Schule, die sagt, oh, wir haben ja hier 126 unterschiedliche Sprachen, da organisieren wir jetzt mal was, sondern es sind die Eltern, die Bedarfe anmelden. Und da gibt es dann verschiedene Regelungen, also es variiert von Bundesland zu Bundesland, ob das jetzt angeboten wird oder nicht.
Du hast eben den herkunftssprachlichen Unterricht angesprochen, da wollen wir später auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen und auch ein bisschen drüber sprechen, was da eigentlich gerade die Lage ist und wie das vielleicht auch politisch aussieht. Vielleicht fangen wir erstmal nochmal ein bisschen an, breiter gefächert über Mehrsprachigkeit stärker einzusteigen. Wie könnte denn Mehrsprachigkeit aus deiner Sicht an Schulen stärker gefördert werden?
Indem die wichtigste Voraussetzung dafür stärker in den Blick genommen wird, nämlich eine positive Haltung bzw. Einstellung zu Mehrsprachigkeit, die also über diese Prestige-Mehrsprachigkeit hinausgeht, dass also nicht nur ein deutsch-französisch aufwachsendes oder deutsch-englisch aufwachsendes Kind etwas Besonderes darstellt, sondern dass mehrsprachiges Aufwachsen allgemein eine Ressource darstellt. Und das ist, glaube ich, auch, also zumindest wenn wir uns Studien anschauen, die beispielsweise Modelle untersucht haben, die in Schulen auf Mehrsprachigkeit zielen und das verglichen haben mit anderen Schulen, wo es solche Modelle nicht gibt, dann kommen die ganz häufig auch zu dem Punkt, dass eben auch der Erfolg solcher Programme oder also solcher mehrsprachigen oder bilingualen Programme oder Modellen eben auch gestützt wird durch eine positive Haltung seitens der Schule, der Schulleitung, des Lehrerinnen- und Lehrerkollegiums. Das sind erstmal die Grundvoraussetzungen.
Wie kriegen wir so eine positive Haltung am besten hin, würdest du sagen? Also ja, am ehesten in der Ausbildung der Lehrkräfte durch die Uni, durch die Studiengänge, durch das Schulsystem.
Ja, das wäre sozusagen genau die gesteuerte Variante. Und dafür ist es aber erforderlich, dass natürlich bestimmte bildungspolitische Vorgaben erfolgen. Das ist aber, wenn ich mir die Strategiepapiere der Kultusministerkonferenz anschaue oder jetzt auch die Positionspapiere, die im letzten Jahr aus der Ständischen Wissenschaftlichen Kommission kommen, wenn ich mir Forschungsrichtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung anschaue, dann haben wir das Thema in den letzten Jahren sehr viel positiver besetzt. Und das ist eine Richtung, die mir Mut macht, dass das nämlich auch stärker dann in solche Vorgaben kommt, wenn es zum Beispiel um die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern geht. An der Haltung werden wir jetzt durch ein Lehramtsstudium, glaube ich, jetzt noch nicht grundlegend was ändern. Aber was wir machen können, ist, für dieses Thema zu sensibilisieren. Also genau auch darauf hinzuweisen, es gibt nicht eine schlechte und eine gute Mehrsprachigkeit, sondern es gibt eine Mehrsprachigkeit. Und das ist etwas, das einfach auch eine gesellschaftliche Realität darstellt. Deutschland ist ein mehrsprachiges Land. In Deutschland werden ganz viele unterschiedliche Sprachen gesprochen. Wir hören diese Sprachen täglich. Wir sehen sie in den Linguistic Landscapes, auf Graffitis, auf Straßenschildern, überall. Es gibt für sie Medienangebote. Sie finden sich in der Musik. Sie vermischen sich mit dem Deutschen in kulturellen Angeboten und so weiter. Und das ist eine Realität, die in der Schule aktuell noch nicht so abgebildet wird. Und da wollen wir hin.
Was würdest du sagen, was verlieren wir vielleicht auch so als Gesellschaft, wenn wir Mehrsprachigkeit an Schulen nicht genug fördern?
Also wenn wir mal so aus einer ökonomischen Perspektive guckt, dann ja, verlieren wir kulturell-ökonomisches Kapital in erster Linie, ne? Und auf der anderen Seite ist es aber auch, ja, wir machen die Augen zu vor der sprachlichen Vielfalt, die dieses Land bietet. Und das ist eigentlich etwas, was ich als absolute Bereicherung ansehe, auch für unsere Kultur, wenn eben diese Mehrsprachigkeit abgebildet ist, die der da ist. Und wenn wir das nicht machen, dann machen wir auch die Augen vor der gesellschaftlichen Realität zu.
Du sagtest ja eben, dafür gibt es auch schon Methoden oder Modelle, wie man sowas fördern kann. Was gibt es da denn konkret schon?
Ich sag mal, der Königsweg der bilingualen mehrsprachigen Förderung in Schulen sind dann tatsächlich solche bilingualen Schul- oder Unterrichtsmodelle. Die gibt es in verschiedenen anderen Ländern, klassische Einwanderungsländer, Kanada zum Beispiel, auch schon sehr lange. Und wir wissen aus der Forschung auch schon sehr, sehr lange, dass die sehr erfolgreich sind. Vergleichsweise gibt es solche Angebote in Deutschland aber relativ selten. Es gibt ein sehr positives Beispiel, das jetzt auch kürzlich evaluiert wurde, ist die staatliche Oberschule in Berlin. Das ist das Besondere an diesem Schulmodell, dass also nicht auf zwei Sprachen reduziert ist. Das haben wir also auch häufig. Deutsch-griechische Schule in München oder deutsch-italienische in Wolfsburg und so weiter. Sondern diese Schule oder dieses Schulmodell bietet Sach- bzw. Fachunterricht in 9 Partnersprachen an. Da ist Griechisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch dabei, noch weitere Sprachen, also weit über Französisch und Englisch hinausgehend. Und das Besondere ist aber, dass dieses Schulmodell sowohl ein- als auch zweisprachig aufwachsende Schülerinnen und Schüler besuchen. Das heißt, diese Partnersprachen werden dann von den einsprachig Aufgewachsenen neu gelernt. Und sie begegnen aber eben im Klassenverbund auch Sprecherinnen und Sprecher, die mit dieser Sprache aufgewachsen sind. Und die Ergebnisse, also zumindest wurden die Bereiche der Lesekompetenz untersucht und die sind sehr beeindruckend. Und die Ergebnisse zeigen auch wieder, weil wir eben drüber gesprochen haben, dass diese Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Leseleistungen im Deutschen verbessern konnten, sondern dass sie auch bessere Lesekompetenzen in der Fremdsprache Englisch aufgewiesen haben im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern, die eben ein anderes Schulmodell besucht haben.
Also bilingualer Unterricht scheint sehr erfolgreich zu sein. Welche Methoden gibt es denn quasi im Unterrichtsgeschehen, um die Kinder mit verschiedenen Spracherfahrungen irgendwie zu fördern und die auch ein bisschen dafür zu begeistern, dass sie eben mehrere Sprachen sprechen und dass das eigentlich eine tolle Sache ist?
Genau, wenn wir jetzt mal auf den Unterricht schauen, so wie er überwiegend in Deutschland an einer typischen Regelschule vollzogen wird. Da ist also kein bilinguales Programm dahinter, da gibt es keinen bilingualen Sachfachunterricht. Da bietet es sich an, dass die Lehrkräfte ja die Lernumgebung im Unterricht einfach ja so gestalten, dass die mehrsprachigen Ressourcen von Schülerinnen und Schülern einbezogen werden können. Und das kann in der Grundschule schon im Morgenkreis passieren, ja, also dass bestimmte ritualisierende Begrüßungen in verschiedenen Sprachen passieren. Das ist jetzt wirklich so ein ganz plakatives Beispiel, aber ich will es nur mal zeigen, dass es einfach ganz einfach ist, es einzubeziehen, ohne dass die Lehrkräfte diese Sprachen alle sprechen. Das kann man aber auch didaktisch ganz systematisch machen, zum Beispiel in in einer bestimmten Unterrichtsphase, so zum Beispiel in einem Einstieg in eine Unterrichtsphase zu einem bestimmten neuen Thema, das eingeführt wird, kann man eben nicht nur, also dann sammelt man zum Beispiel kollaborativ irgendwie im Klassenverbund so bestimmte Assoziationen zu einem Begriff. Und das kann natürlich in mehreren Sprachen erfolgen. Da kann man auch zum Beispiel neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler einbeziehen, die zum Beispiel in ihrer Herkunftssprache solche Begriffe einbringen, die man dann mit Hilfe von beispielsweise automatischen Übersetzungsprogrammen rücküberführt oder also in Programmen, die digitale Whiteboards zur Verfügung stellen, gibt zum Beispiel auch immer so Piktogrammsuche oder Bildersuchen. Das kann man auch benutzen, um zum Beispiel dann Begriffe zu übersetzen oder über die Bilder darauf zu kommen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mehrsprachigkeit in den Unterricht einzubeziehen oder auch neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler da schon auf der Ebene zu berücksichtigen, mit einzubeziehen. Und was man auch wunderbar machen kann, ist es, ja, mehrsprachige Produkte erstellen zu lassen. Das kann ein digitales, multimediales Buch sein, das die Schülerinnen und Schüler gestalten. Gibt es total tolle Beispiele, auch schon aus dem Grundschulbereich. Da schickt die Lehrkraft die Schülerinnen mit dem Tablet nach draußen. Die nehmen Gegenstände von der Schule auf, gestalten das dann mittels eines Programms, mit dem man multimediale Bücher erstellen kann. Schreiben dazu die Begriffe, schreiben dazu noch den englischen Begriff, den sie vielleicht im frühen Englischunterricht gelernt haben, und die anderen ergänzen das mit den Begriffen, die sie dazu aus ihrer Familiensprache kennen.
Boah, das sind schon mal ganz viele spannende Ideen, wie man sowas in den Unterricht integrieren kann. Jetzt ist schon einige Male in unserem Gespräch heute dieses Thema herkunftssprachlicher Unterricht aufgekommen. Und wir wollen das jetzt nochmal ein bisschen weiter thematisieren und dann nochmal genauer drauf eingehen. Und deshalb nochmal die Frage an dich, Till: Was ist herkunftssprachlicher Unterricht? Kannst du uns das nochmal definieren, damit wir einmal so alle wissen, worüber wir jetzt sprechen?
Ja, der herkunftssprachliche Unterricht oder auch muttersprachlicher Unterricht, ein weiterer Begriff, der in Deutschland auch noch oder früher überwiegend verwendet wurde, der geht eigentlich auch wieder auf die großen Migrationsbewegungen der 60er, 70er Jahre zurück. Der wurde damals ja eingeführt im Kontext des Rückführungsarguments, also zum Hintergrund: Deutschland wie auch andere europäische Länder haben Anwerbeabkommen mit bestimmten Ländern abgeschlossen, die dann für eine bestimmte Zeit als Arbeitskräfte angeworben wurden. Und um den mitgebrachten Familien bzw. den Kindern zu garantieren, dass sie in dieser Zeit eben schulischen Stoff oder sprachlich weiter, also keine Nachteile haben, sondern eben dann nach 2 Jahren, wenn sie wieder in ihre Herkunftsländer zurückziehen, dass sie da direkt dann auch weiter in die Schule gehen können. Das war so der Hintergrund dessen. Jetzt wissen wir alle, dass viele der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nicht wieder zurückgegangen sind und dass ihre Kinder in diesem Schulsystem einfach ihren Abschluss gemacht haben und ihre Kinder selber in der zweiten bzw. dritten Generation und heute vierten Generation den Unterricht besuchen. Aber dieses Angebot ist auch weiterhin erhalten geblieben, hat aber ja sozusagen immer, also es ist immer noch in diesem Spannungsfeld zwischen der Ausrichtung Erwerb der Herkunftskultur versus Erhalt der Sprache im Kontext der Zielkultur Deutsch oder Deutschland. Genau, und das ist keine große Diskussion, es ist aber in unserem Fachbereich eine Diskussion, wie sich also ein moderner Herkunftssprachenunterricht heute eigentlich durchführen lässt, was da sinnvoll ist und was nicht.
Wie sieht das strukturell aus? Also ab welcher Klasse wird denn so ein herkunftssprachlicher Unterricht angeboten, wenn er angeboten wird? Und wie lange können mehrsprachig aufwachsende SchülerInnen den besuchen?
Ja, erstmal ist dieser herkunftssprachliche Unterricht sehr unterschiedlich organisiert in Deutschland. Also es gibt im Endeffekt so 3 verschiedene Modelle, unter denen man ihn subsumieren kann. Der erste ist so dieser klassische Herkunftssprachenunterricht, der außerhalb des regulären Stundenplans angeboten wird. Das sind immer so 2 Stunden meistens, manchmal auch mehr, Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und der richtet sich eben an Schülerinnen und Schüler, die mit dieser Sprache aufgewachsen sind. Dieser Unterricht liegt in der Verantwortung in manchen Ländern in der Hoheit des Landes. Das heißt, das Land bezahlt, stellt Lehrkräfte ein, bezahlt die dafür, organisiert diesen Unterricht. Manche Bundesländer haben diese Verantwortung nicht. Da wird der Herkunftssprachenunterricht häufig über zum Beispiel die Konsulate organisiert oder private Organisationen. Dann gibt es einen Unterricht, der die Herkunftssprache im Fremdsprachenunterricht anbietet. Der ist dann auch für Schülerinnen und Schüler ohne Vorkenntnisse geöffnet. Das geschieht aber immer als späte, also im Rahmen des späten Fremdsprachenangebots, also die zweite oder meistens ist die dritte Fremdsprache, in der dann zum Beispiel Russisch oder Arabisch oder Türkisch gewählt werden kann.
So wie du das jetzt gerade beschreibst, ist das irgendwie doch total unterschiedlich, je nachdem, wo man in Deutschland aufwächst und wo man zur Schule geht. Warum ist das so uneinheitlich geregelt?
Weil Bildung Ländersache ist und jedes Land entscheidet, wie dieser herkunftssprachliche Unterricht organisiert wird. Ob, wie ich eben gesagt habe, das in Länderverantwortung ist oder nicht. Und das ist auch in einigen Bundesländern gewechselt. Ne? Und vielleicht hat es auch immer mit der jeweiligen Überlegung, politischen Überlegungen zu tun, welche Bereiche im Kontext von Sprache sollten in der Schule stärker fokussiert werden. Manche Bundesländer haben da einen stärkeren Fokus, zum Beispiel auf Förderung des Deutschen als Zweitsprache, Deutsch im Kontext von Neuzuwanderung und weniger im Kontext der Herkunftssprachen. Und andere Bundesländer sind da, machen das beides, ja, und sagen aber auch, bevor wir den Herkunftssprachenunterricht sozusagen in die Verantwortung von ausländischen Vertretungen geben, machen wir es lieber selber.
In welchen Bundesländern läuft denn der herkunftssprachliche Unterricht irgendwie besonders gut? Gibt es da Studien zu, die da eine Einschätzung geben, wo man vielleicht auch was lernen könnte, wo andere Bundesländer vielleicht ähnliche Modelle umsetzen können?
Naja, also Studien gibt es nicht. Also da muss man wirklich auch zu sagen, dass Forschung zum herkunftssprachlichen Unterricht relativ neu ist. Beziehungsweise es gibt vereinzelte Studien, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Und es ist so zu beobachten, dass gerade erst in den letzten Jahren auch mehr beispielsweise Doktorarbeiten zu diesem Thema entstehen und auch in sehr unterschiedlichen Disziplinen. Das ist relativ unübersichtlich. Aber so Studien zu, wie läuft der Herkunftssprachenunterricht in Bayern versus Hessen, das gibt's gar nicht. Also das können wir gar nicht sagen. Aber um die auf die Frage zurückzukommen, es gibt sicherlich Bundesländer, die einfach historisch einfach schon sich mit dieser Thematik länger beschäftigen als andere und da einfach weiter sind und das auch bildungspolitisch schon umgesetzt haben. Und dazu zählt auf jeden Fall Nordrhein-Westfalen. Und das sieht man einfach konkret daran, dass im Schulgesetz festgelegt ist, ich habe das Zitat mal mitgebracht, die Schule fördert die Integration von Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, durch Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache. Dabei achtet und fördert sie die ethnische, kulturelle und sprachliche Identität, also Muttersprache dieser Schülerinnen und Schüler. Und die konkrete Umsetzung des Herkunftssprachenunterrichts in Nordrhein-Westfalen ist das Ländersache. Die ist in einem Erlass geregelt, der einfach heißt herkunftssprachlicher Unterricht. Und das ist zum Beispiel auch in den letzten Jahren sehr viel Entwicklung passiert, was auch einen politischen Willen darstellt. Und was ich in Nordrhein-Westfalen, weil ich natürlich in NRW arbeite, das auch in diesem Feld arbeite, auch mitbekomme, ich glaube, was in Nordrhein-Westfalen besonders ist und was diese Entwicklung auch begünstigt, ist das zuständige Referat für den Herkunftssprachenunterricht sehr viel auch mit der Praxis und den Universitäten, die sich mit die oder die der Forschungseinrichtung, die sich mit dem Thema beschäftigen, austauscht und es deswegen auch zum Beispiel dazu gekommen ist, dass wir jetzt in einem Landesprogramm Das heißt, Grundschulbildung stärken durch herkunftssprachlichen Unterricht, Mehrsprachigkeit unterstützt den Bildungserfolg der Kinder, dass das Land 70 neue Stellen zur Verfügung gestellt hat. Und das ist in anderen Bundesländern, das klingt jetzt wenig, aber es ist in anderen Bundesländern einfach null. Ja? Und das ist besonders und deswegen werden in Nordrhein-Westfalen aktuell auch 29 Sprachen angeboten im Rahmen des herkunftssprachlichen Unterrichts.
Mhm. Das ist erstmal eine Menge, oder? Das ist schon relativ gut.
Das ist sehr beeindruckend auf jeden Fall. Trotzdem, ich meine, du sagtest eben, klar, Bildung ist Ländersache. Trotzdem, warum wird da sich nicht auch was abgeschaut von anderen Bundesländern? Und warum ist das nicht möglich, da irgendwie auch trotzdem einheitliche Lösungen zu finden, wenn man doch auch weiß, irgendwie, hey, hier an der Stelle funktioniert es doch schon ganz gut. Warum kann das nicht auch auf andere Bundesländer übertragen werden?
Natürlich kann das auf andere Bundesländer übertragen werden, die in der Verantwortung.
Warum machen wir es nicht?
Warum machen wir es nicht, ja? Ja, weil das Bildungssystem allgemein ja sehr behäbig ist, was natürlich auch einfach strukturell auch begründet ist. Es gibt aber, also wir sehen das vor allem in den Stadtstaaten, wo solche Prozesse natürlich immer ein bisschen schneller gehen. Also Berlin-Brandenburg ist zum Beispiel auch ein Beispiel, die auch sehr schnell in den letzten Jahren sich andere Modelle dafür überlegt haben, eben auch da offen sind für bestimmte Maßnahmen, die ja den Herkunftssprachenunterricht auch didaktisch modernisieren, sodass dieses Angebot auch, und das ist was ganz Wichtiges, dass das sozusagen nicht so eine Insel ist, die so neben der Schule und dem Unterricht in der Regelschule passiert, sondern im Idealfall eben auch Inhalte, die in dem herkunftssprachlichen Unterricht Gegenstand sind, curricular abgestimmt sind. Das heißt, dass sich im Idealfall eine Herkunftssprachenlehrkraft mit einer Fachlehrkraft abstimmt. Keine Ahnung, zum Beispiel, wir behandeln in dem und dem Schuljahr die Textsorte Argumentation im Deutschunterricht und dann behandle ich das Thema im Herkunftssprachenunterricht eben auch. Und das ist nämlich etwas, was bisher häufig eben nicht passiert, beziehungsweise ja auch aus organisatorischen Gründen nicht passieren kann.
Ich meine, für herkunftssprachlichen Unterricht brauchen wir natürlich auch Lehrkräfte und wir haben einen Lehrkräftemangel. Und gerade in diesem Kontext ist es natürlich besonders schwierig, weil ja nicht jede Person einen herkunftssprachlichen Unterricht leiten kann, gerade unter diesen besonderen Voraussetzungen. Wie schaffen wir es denn, da genügend Lehrkräfte auszubilden, die dieses Angebot dann auch stärken können?
Das wird ohnehin aktuell nochmal erschwert, weil wir ja in allen Bereichen in der Schule Mangel haben.
Eben.
Und mit Blick auf die Herkunftssprachenlehrkräfte benötigen wir ja Lehrkräfte, die Kompetenzen in dieser jeden Sprache mitbringen. Das heißt, das schränkt das Ganze nochmal ein. Und wir sind in Deutschland, also es gibt auf Hochschulebene auch wieder nur einen Standort, der in Deutschland etwas anbietet dazu. Und das ist die Universität Duisburg-Essen, die übrigens bis vor kurzem das auch nur für den Sekundarbereich angeboten hat, dort also Lehrkräfte, HSU-Lehrkräfte auszubilden, aber auch mit der Landesregierung jetzt zusammen einen neuen Teilstudiengang eingerichtet hat, nämlich Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, wo man dann ein Studiengangprofil Grundbildung Mehrsprachigkeit belegen kann für die Grundschule und aber auch Herkunftssprache Türkisch. Das ist also ein Modell, was ich finde, wo wir jetzt nochmal in den nächsten Jahren sehen müssen, wie hoch ist das frequentiert, wie erfolgreich ist das. Aber das wäre etwas, was wir an anderen Standorten für andere Sprachen natürlich auch benötigen. Das ist aber Zukunftsmusik, was wir jetzt im Kontext des Kriegs in der Ukraine gesehen haben. Und was sicherlich auch eine Möglichkeit darstellt, sind neu zugewanderte Lehrkräfte als Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger einzustellen. Da sind auch ja, bestimmte Hürden, die das ist ja wirklich wahnsinnig schwierig in Deutschland, wenn man keine Lehramtsausbildung hat, als Lehrer eingestellt zu werden. Also da gilt es eben auch, bestimmte bürokratische Hürden zu minimieren, um dann Lehrkräfte die sogar eine Lehrkraftausbildung haben, für den HSU in Deutschland einzustellen. Das gibt es, also da gibt es aber auch schon Programme, die sich damit auseinandersetzen. Auch in Nordrhein-Westfalen zufällig.
Okay, da scheint es schon ganz gut zu laufen auf jeden Fall. Du hast eben, Till, häufiger davon gesprochen, wie viele Vorteile es auch hat, mehrsprachig zu sein, Mehrsprachigkeit mitzubringen. Wir haben jetzt über herkunftssprachlichen Unterricht gesprochen und dass auch der Vorteile bringen kann. Trotzdem ist es so, dass dieser Unterricht bisher meines Wissens noch nicht versetzungsrelevant ist für Schülerinnen und Schüler. Das heißt, das taucht auf dem Zeugnis auf. Ich glaube, es gibt auch manche Bundesländer, wo das dann vielleicht eine schlechtere Note teilweise ausgleichen kann. Es ist aber nichts, was jetzt wirklich bei einer Versetzungsgefährdung zum Beispiel helfen kann, eine Herkunftssprache besonders gut zu sprechen. Warum ist das so?
Das kann ich überhaupt nicht beantworten, warum das so ist. Aber ich kann vermuten, dass es daran liegt, dass, wie wir eingehend das ja auch schon besprochen haben, dass bestimmten Sprachen ein Wert zugeteilt wird und anderen nicht. Zum anderen sind sozusagen die vielen für Herkunftssprachen Bildungsstandards. Ja, also dass die Bildungsstandards, die die KMK für Englisch, Französisch und so weiter festlegt, die bestimmen ja auch, welche Kompetenzen müssen die Schülerinnen und Schüler erlernen, damit sie eine Note bekommen. Also das ist sozusagen die Grundlage dafür. Und das gibt es für die Herkunftssprachen gar nicht. Also es gibt zumindest für ein paar Sprachen Curricula, wo dann schon beschrieben wird, was sollen die Schülerinnen und Schüler im Herkunftssprachenunterricht erreichen. Aber das gibt es nicht für alle Sprachen. Und das ist die Grundvoraussetzung, ne? Also, dass da irgendwo eine Kompetenz beschrieben ist und dass es Personen natürlich gibt, die diese Kompetenz einschätzen können, um da eine Note zu geben. Das gibt es in einigen Bundesländern, ist es ja möglich, die Note im herkunftssprachlichen Unterricht zu nutzen, um zum Beispiel eine Minderleistung in einer anderen Sprache auszugleichen. In Berlin ist es sogar möglich, Türkisch zum Beispiel als Abiturfach zu wählen. Also ja, wie wir an diesen Beispielen sehen, es wäre möglich. Es müssen dafür die Voraussetzungen geschaffen werden.
Wie findest du denn, du als sehr sprachinteressierter Mensch, was findest du, welche Rolle sollte denn der herkunftssprachliche Unterricht beziehungsweise eine mögliche Note, eine mögliche Bewertung, die man darin bekommt, am Ende des Schuljahres spielen? Also findest du, das sollte versetzungsrelevant sein oder findest du, man sollte auch mehr auf dem Zeugnis damit ausgleichen können als jetzt nur eine andere Fremdsprache? Wo würdest du da vielleicht die Grenze ziehen und wo sagst du, können wir damit noch hin, dass man auch diese Herkunftssprache fördert?
Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Also ich würde diese Form des Unterrichts genau gleichwertig sehen wie den Fremdsprachenunterricht. Und da müssen wir im Endeffekt auch hin. Also dass wir den HSU, herkunftssprachlichen Unterricht, ja aus dieser Stiefkind-Position, die er eben mit Blick auf den Fremdsprachenunterricht einnimmt, aus dieser Perspektive herausholen. Und ja, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass man mit einer Note in Englisch oder Französisch nur eine Minderleistung in einer anderen Sprache ausgleichen kann, oder?
Nee, also wirklich die gleiche Wertigkeit wie jeder andere Sprachunterricht.
Genau. Um auf das Beispiel zurückzukommen, ich würde der Note des HSU auf jeden Fall mehr Bedeutung einräumen als der Note im Chor.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der jetzt folgende Teil wurde zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen und den haben wir nochmal nachträglich eingefügt. In einem zweiten Gespräch haben wir den Faden nochmal aufgenommen, um das Thema Mehrsprachigkeit nochmal ein bisschen weiter einzubetten in unsere übergeordnete Fragestellung, nämlich die Frage nach gesellschaftlichen und ökonomischen Teilhabechancen von SchülerInnen mit Migrationsgeschichte und mit internationaler Geschichte. Und hier hat uns vor allem noch interessiert, wie herkunftssprachlicher Unterricht einen Beitrag leisten kann, um Teilhabe und auch um Selbstwirksamkeit von diesen SchülerInnen in unseren Schulen zu verbessern. Also quasi die Frage danach, welches Potenzial es gibt, Inklusion zu fördern und Chancengleichheit zu erhöhen. Till, ich würde dir gerne vor diesem Hintergrund nochmal die Frage stellen. Welche Rolle spielen denn aus deiner Sicht die Sprachen von SchülerInnen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte im Bildungskontext?
Ja, die Sprachen spielen eine ganz bedeutsame Rolle, denn wir wissen aus der Migrationsforschung, dass die kulturelle Identität und die Herkunftssprache von vor allem neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen ja eine bedeutsame Ressource ist. Vor allem, wenn es darum geht, bevorstehende Herausforderungen im Laufe ihrer Entwicklung zu bewältigen. Und entsprechend ist es wichtig, dass die herkunftsbezogene Identität und auch die Sprache oder die Sprachen bewährt werden können. Insbesondere auch in Anbetracht dessen, dass viele aufgrund von Flucht migrierte Familien ja in Betracht ziehen, in ihre Heimat zurückzukehren. Und hier ist der sogenannte herkunftssprachliche Unterricht in Deutschland wahrscheinlich das wichtigste Instrument, das zu ermöglichen. Und wenn wir mal in den Erlass von NRW schauen, mit Blick auf den HSU, den herkunftssprachlichen Unterricht, dann soll der nämlich die ethnische, kulturelle und sprachliche Identität achten und fördern. Und jetzt habe ich schon diese Rückkehroption angesprochen, was ja häufig auch bei Familien, die aufgrund von Krieg beispielsweise neu zugewandert sind, durchaus eine Option ist. Aber neben der Perspektive der Rückkehr gibt es aber noch weitere Gründe, warum die Förderung herkunftssprachlicher Kompetenzen bei neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen wichtig ist. Denn Sprache ist eben ein ganz zentraler Bestandteil kultureller und auch ethnischer Identität. Und das haben wir in verschiedenen Studien gesehen, ja, dass das allgemeine Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die sich sowohl mit ihrem Herkunftskontext als auch mit dem Aufnahmekontext identifizieren, höher ist als bei denen, die sich nur mit einem oder eben keinem dieser Kontexte identifizieren. Und daher, ja, ist der herkunftssprachliche Unterricht da auch in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges Instrument.
Und wie genau kann dieser Unterricht dann die Situation von diesen SchülerInnen verbessern? Also wo setzt dieser Unterricht dann an?
Erstens ermöglicht die mündliche, aber eben auch die schriftliche Beherrschung der Herkunftssprache Kindern und Jugendlichen ja eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Geschichte und Kultur des Landes, aus dem ihre Familien stammen. Aber zweitens ermöglicht der Besuch des HSU insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit Fluchthintergrund eben eine unmittelbare Fortsetzung der Lerninhalte direkt in ihrer Familiensprache und im Idealfall dann auch ein Übertritt in die Regelklasse. Auch mit Blick dann auf die fachlichen Lerninhalte, die dann ja in der Unterrichtssprache Deutsch erfolgen. Und auch hier wieder ein Blick in den Erlass in NRW, so wie das Schulministerium schreibt, der Unterricht der HSU soll so weit wie möglich mit dem Unterricht in den Fächern sowie mit außerunterrichtlichen Angeboten, insbesondere im Ganztag, verknüpft werden. Und das wäre sozusagen der Idealfall, wo dann der HSU eben auch ein Instrument ist, ja, fachliche Inhalte miteinander zu verknüpfen. Aber das wäre sozusagen der Idealfall. Und drittens haben Schülerinnen und Schüler mit Fluchthintergrund eben ja auch Gelegenheiten eben außerhalb der Familie mit Peers oder eben anderen Bezugspersonen in ihrer Herkunftssprache kommunizieren zu können. Und zwar dann eben in einem anderen lebensweltlichen, nämlich in einem schulischen Kontext. Das heißt, dass sie einen Ort haben, an dem die Sprache beispielsweise des Krieges, wenn sie aufgrund von Krieg geflüchtet sind, keine oder eben eine untergeordnete Rolle spielt. Das ist auch nochmal ganz wichtig, auch was die Sozialisation im Aufnahmeland betrifft. Ja, und viertens, und das ist auch nochmal einfach ein allgemeines Argument, entspricht die weitere Förderung vorhandener Sprachkenntnisse dem von der Europäischen Union angestrebten Ziel, nämlich, dass alle Bürgerinnen und Bürger der EU 3 Sprachen beherrschen sollten. Und entsprechend bildet die Weiterentwicklung herkunftssprachlicher Kompetenzen ja eine der ganz wichtigen Säulen einer kompetenten Mehrsprachigkeit, die ja mit positiven Effekten auf verschiedene Aspekte der kognitiven und sprachlichen Entwicklung verbunden sein kann. Also mit Blick auf die Wichtigkeit des herkunftssprachlichen Unterrichts ist, dass die Förderung herkunftssprachlicher Kompetenzen im Endeffekt eine Investition in die sprachliche Entwicklung auch der Zielsprache ist, insofern sprachliche Ressourcen genutzt werden, wenn sie eben von Lehrkräften anerkannt werden und auch didaktisch zum Beispiel im Fachunterricht in der Regelklasse gezielt genutzt werden.
Das ist total spannend, was da doch noch alles dahinter steht, hinter diesem Thema herkunftssprachlicher Unterricht. Danke, Till, dass wir mit dir das Thema nochmal so ein bisschen vertiefen konnten, und ab jetzt geht's dann wieder weiter mit unserer originalen Aufnahme. In der Schule spielt ja auch das Thema Digitalisierung eine immer größere Rolle, gerade auch in den letzten Jahren durch Corona, Unterricht von zu Hause und so weiter. Das war einfach ein Riesenthema und wird uns auch bestimmt noch weiterhin beschäftigen. Welche Rolle spielt das denn für den herkunftssprachlichen Unterricht, vielleicht auch digitale Möglichkeiten zu nutzen?
Ich habe das während der Pandemie tatsächlich mitbekommen, wie auch Angebote dann über Videokonferenzsysteme durchgeführt wurden. Also Schülerinnen und Schüler, genauso wie im Distanzunterricht, als die Schulen zu waren, wurde dann der HSU zum Teil über virtuell angeboten. Das ist für solche Situationen sicherlich eine Notlösung, aber es kann für kleinere Sprachen, also kleinere Sprachen meine ich jetzt, die einfach eine geringere Sprecheranzahl haben, Tschetschenisch, Albanisch oder so, eine Riesenchance sein, überhaupt Angebote zu organisieren. Denn Beispiel NRW, da ist es so, dass erst dann ein herkunftssprachliches Angebot zur Verfügung gestellt wird, wenn in der Grundschule mindestens 15 Eltern diesen Bedarf anmelden. In der Sekundarstufe sogar mehr, das ist glaube ich 18. Und bei kleineren Sprachen scheitert das schon häufig daran, weil die nicht von der gleichen Schule kommen, die sind irgendwie an verschiedene Standorte verteilt. Aber das wäre zum Beispiel eine Riesenchance für solche kleineren Sprachen, dass man das dann ortsunabhängig anbieten kann oder überregional. Einerseits und andererseits bieten natürlich auch für den, ich sag mal, für den Präsenz-Herkunftssprachenunterricht digitale Vernetzungsmöglichkeiten mit digitalen Technologien, Möglichkeiten eben auch mit Sprecherinnen und Sprecher in anderem Herkunftssprachenunterricht oder in anderen Ländern zu organisieren. Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch das E-Twinning-Programm der EU. Das sind so, also im Endeffekt sind das so virtuelle Austauschprogramme. Das ist etwas, was man, das gibt's ja schon, ja. Das ist aber auf europäische Sprachen beschränkt, ja. Aber solche Sachen könnte man dafür total gut einsetzen. Und auf der anderen Seite, ja, die Bedeutung von digitalen Technologien, die prägt ja unseren Alltag. Und wir sprechen ja von der Kultur der Digitalität als ja Resultat der gesellschaftlichen und kulturellen Transformationsprozesse. Und wir alle handeln in unserem Alltag sprachlich in und mit digitalen Medien. Wir lesen, wir schreiben im digitalen Raum, wir kommunizieren, wir tauschen uns aus, wir kommentieren die Meinung anderer, wir suchen nach Informationen darin, wir handeln im digitalen Raum alle sprachlich. Und das ist etwas, was wir nicht nur im Herkunftssprachenunterricht, sondern auch im Unterricht allgemein viel stärker berücksichtigen müssen, diese Realität abzubilden. Und für den herkunftssprachlichen Unterricht bieten sich natürlich dann auch an, zum Beispiel digitale Medien und Tools als sprachliche Hilfen einzusetzen. Ja, also das, was wir zum Beispiel in dem angesprochenen Forschungsprojekt AdTools machen, ist in Textverarbeitungsprogramme Hilfestellung didaktisch so zu vermitteln, dass Schülerinnen und Schüler ihre Texte damit überarbeiten können, dass sie vielleicht sogar auch Übersetzungssoftware einsetzen, um nochmal ihre Texte zu überarbeiten und zu überprüfen. Das funktioniert ja ganz einfach. Also ich mache das auch. Ich schreibe eine E-Mail auf Englisch, dann übersetze ich sie nochmal auf Deutsch und dann nochmal zurück auf Englisch und ich habe sogar die Kommafehler alle getilgt. Sowas ist auch im Herkunftssprachenunterricht denkbar. Und ja, auch die Realität von vielen Schülerinnen und Schülern, weil sie es sowieso in ihrer Freizeit anwenden.
Du nennst jetzt schon ganz viele tolle Tools, die man ja eigentlich super gut benutzen könnte, die total spannend klingen. Was bräuchte die Schule denn was bräuchten die Schulen denn, um diese Tools auch erfolgreich in den Unterricht einzubauen?
Naja, erstmal brauchen sie die Tools. Aber da gibt es ja zumindest zuversichtlichere Zahlen, wenn wir uns jetzt anschauen, was durch den Digitalpakt Schule beziehungsweise das Sofortausstattungsprogramm während der Pandemie an Abrufzahlen einsichtbar ist, haben viele Schulen jetzt zumindest Geräte. Was sie vielleicht noch nicht haben, ist ein Internetanschluss, der es ermöglicht, kollaborativ in einem Dokument zusammenzuarbeiten. Aber wenn wir mal davon ausgehen, Schulen sind ausgestattet, dann fehlen Lehrkräften vor allem das didaktische Wissen, wie man diese Tools einsetzt und gleichzeitig aber auch den bisherigen Unterricht und die damit verbundene Didaktik so verändert, um eben diesen eben angesprochenen Anforderungen der Kultur der Digitalität Rechnung zu tragen. Das heißt, auch wieder jetzt sind wir wieder, ja, wir drehen uns eigentlich im Kreis. Auch dieser Aspekt gilt es zukünftig viel stärker auch noch in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zu berücksichtigen. Und das ist unabhängig davon, ob das jetzt HSU-Lehrkräfte sind oder Grundschul- oder Sekundar- oder Berufsschulkräfte. Das sind Kompetenzen, die alle benötigen. Und für die, das möchte ich auch nochmal betonen, die aktuell Praktizierenden, die können gar nichts dafür, ne, weil sie das in ihrem Studium nicht, keine Angebote dafür hatten. Selbst die Lehramtsstudierenden, die ich unterrichte an der Universität zu Köln, die bringen auch ganz wenig Kenntnisse in dem Bereich mit, obwohl man ihnen das so als Digital Natives zuschreibt. Aber die können auch nichts dafür, weil es wirklich Glückssache ist, wo ich in welchem Bundesland, an welcher Uni ich welches Fach studiere, ob ich diese Themen digitale Didaktik, Einsatz digitaler Medien und Tools im Unterricht überhaupt vermittelt bekomme.
Also da müsste man eigentlich noch viel stärker auch in den Ausbildungswegen schon das Thema Digitalisierung voranbringen. Wir haben jetzt ganz viel über herkunftssprachlichen Unterricht gesprochen und auch irgendwie herausgehoben, wie wichtig das für die Schulen sein kann. Gibt es denn noch Konzepte, die wir jetzt vielleicht auch noch nicht angesprochen haben, darüber hinaus, die helfen, mehrsprachig aufwachsende Kinder zu fördern oder irgendwelche anderen Methoden oder Konzepte, die dir noch einfallen?
Ja, ich würde das also vielleicht nochmal auf diesen Fremdsprachenunterricht eingehen wollen. Also ich habe das vorhin zwar genannt, aber ich möchte es nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn es also darum geht, Herkunftssprachenunterricht anzubieten, hat zum Beispiel die Russischdidaktik sehr viele Vorschläge entwickelt, wie man einerseits russisch-deutsche Zweisprachigkeit fördern kann, also bei Schülerinnen und Schülern, die mehrsprachig aufgewachsen sind, und gleichzeitig aber eben auch Fremdsprachenlernerinnen inkludiert. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass vornehmlich in den Bundesländern, in den ostdeutschen Bundesländern, der Fremdsprachenunterricht Russisch weiterhin noch oder eine lange Tradition hat. Also wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die Russisch als Fremdsprache ganz normal lernen, als zweite oder dritte. Und wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die Russisch innerhalb ihrer Familie Russisch lernen. Und ja, da hat die Russischdidaktik einfach total tolle Angebote, didaktische Möglichkeiten entwickelt, wie man in so einem sogenannten binnendifferenzierten Fremdsprachenunterricht Russisch im Endeffekt diese beiden Klientel zusammenbringen kann. Und das auch sehr erfolgreich. Also es gibt auch ein ganz spannendes Projekt von der Uni Leipzig dazu, in Kooperation mit der Uni Greifswald, die das auch wissenschaftlich begleitet hat und da auch wirklich ganz beeindruckende Ergebnisse mitbringen. Und ein zweites Beispiel wäre, ja, dass eine Stadt oder ein Landkreis eine bestimmte Partnersprache, also eine Herkunftssprache, irgendeine sein, als Angebot in der Schule, als besonderes Profil oder so anbietet und das auch wieder für Schülerinnen und Schüler öffnet, die eben diese Sprache nicht als Herkunftssprache gelernt haben. Und das hat auch dann den Effekt, dass zum Beispiel das Image einer solchen Sprache, ja, das ja häufig mit weniger Prestige verknüpft wird und so weiter, gesteigert werden kann. Und eben das führt auch wieder dazu, dass einsprachig aufwachsende Schülerinnen und Schüler ein stärkeres Interesse haben, zum Beispiel diese Sprache zu lernen. Da gab es mal ein ganz spannendes Projekt in Hannover zu, das auch wissenschaftlich begleitet wurde, das eben genau das gezeigt hat, dass diese Einstellung, das war auch zum Türkischen, die Einstellung zum Türkischen dadurch eben auch in der Community sehr viel stärker ausgebildet werden oder sehr viel positiver ausgeprägt werden konnte.
So, wir sind jetzt langsam am Ende unseres Podcasts angekommen und zum Abschluss möchten wir dir noch einmal die Chance geben, so ein bisschen zu träumen. Und zwar würde ich gerne mal von dir wissen, wenn du jetzt die Fäden in der Hand hättest, wie sähe deine Vision von einem angemessenen Sprachgebrauch bei uns in der Schule aus?
Ein angemessener Sprachgebrauch würde alle Sprachen abbilden, die Schülerinnen und Schüler von zu Hause mitbringen, gleichberechtigt aber auch mit den Sprachen, die in der Schule sonst noch gelernt werden. Und zwar nicht nur im Unterricht, sondern auch auf den Gängen und dem Pausenhof. das ist etwas, was uns wieder zu der Haltung zu Mehrsprachigkeit und mehrsprachigen Aufwachsen zurückführt. Das würde ich mir wünschen. Ja, abschließend würde ich noch einmal die Idee des Adoptivsprachenmodells einbringen. Da bin ich sehr begeistert von. Das ist eigentlich keine neue Idee. Seit 2008 gibt es die. Das ist ein Modell, das ja im Endeffekt auf das europäische Ziel der Dreisprachigkeit seiner Bürgerinnen und Bürger zielt. Ja, die EU sagt ja, alle Bürgerinnen und Bürger sollten mindestens dreisprachig sein in eben einer Muttersprache und zwei weiteren europäischen Sprachen. Und in diesem Adoptivsprachenmodell, das hat übrigens der Schriftsteller Amin Maalouf erarbeitet und unterbreitet, lernen und sprechen wir Europäerinnen und Europäer jeweils die Amts- bzw. Nationalsprache eines Landes und dazu noch eine weitere Sprache mit, sagt, großer Reichweite, also zum Beispiel Englisch oder Französisch, wie auch immer. Und als dritte Sprache, und das nennt er die Adoptivsprache, lernt man eine Sprache, zu der man einen persönlich emotionalen Bezug haben kann. Das kann Familie, das können Freundinnen und Freunde sein, Hobbys, Interessen, Auslandserfahrung, wie auch immer. Und das würde meines Erachtens ja den Blick auf das gesamte Spektrum der Sprachenvielfalt in unserem Land, in unserer Gesellschaft aufzeigen. Das fände ich toll, wenn wir dahin kämen.
Das ist ein super spannender Tipp und ein interessanter Input jetzt nochmal hier zum Ende. Hast du vielleicht noch irgendwie konkrete Angebote oder Anlaufstellen, wo man sich Informationen holen kann für Lehrkräfte, die du vielleicht noch mitgeben kannst zum Ende?
Jein. Das variiert ja immer von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, wie wir schon wissen. Aber ich würde allen, also fangen wir mal mit den Regelschullehrkräften an. Informieren Sie sich, erkunden Sie sich in Ihrer Stadt, in Ihrer Gemeinde über Möglichkeiten der bilingualen Förderung, also zum Beispiel des herkunftssprachlichen Unterrichts. Weisen Sie Eltern auf solche Angebote hin. Nehmen Sie außerdem Kontakt zu anderen Herkunftssprachenlehrkräften auf, die deren Unterricht Ihre Schülerinnen und Schüler besuchen. Finden Sie heraus, welche sprachlichen Kenntnisse haben eigentlich Ihre Schülerinnen und Schüler? Was bringen Sie überhaupt für Sprachen mit? Manchmal wissen das Lehrkräfte nämlich gar nicht. Und wenn Sie selber Herkunftssprachenlehrkraft sind, nehmen Sie Kontakt zur Regelschullehrkraft auf, die Ihre Schülerinnen und Schüler unterrichten. Versuchen Sie im herkunftssprachlichen Unterricht an inhaltlichen Schwerpunkten zu arbeiten, die im Lehrplan der verschiedenen Fächer stehen. Und wenn es irgendwie geht, stimmen Sie sich mit der Regellehrkraft ab. Und lassen Sie Ihre mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht mehrsprachig arbeiten.
Das sind doch mal klare Worte. Das war unser Podcast zum Thema Mehrsprachigkeit und herkunftssprachlicher Unterricht mit Till Wörfel. Till, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und dass du uns diese ganzen spannenden Dinge erzählt hast.
Sehr, sehr gerne.
So, jetzt können wir das Fenster für heute wieder schließen und freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Fenster auf, frische Gedanken in die Schule. Bewertet unseren Podcast, abonniert ihn und teilt ihn mit Freunden und Bekannten und natürlich auch euren KollegInnen.
Mehr Informationen zu den Kiwi-Projekten findet ihr unter www.care.de/kiwi. Und bei Interesse an den Angeboten der Kiwi-Projekte könnt ihr euch einfach per Mail unter kiwi@care.de melden. Wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Fragen zu unserem Podcast.
Die Kiwi und Kiwi Kids Projekte und dieser Podcast werden gefördert durch den Arme-Fonds der Europäischen Union. Zudem werden die Projekte von der Deutsche Bank Stiftung und der RTL Stiftung Wir helfen Kindern unterstützt. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.